Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heiligabend, Weihnachten, Gott wird Mensch. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Gott, die zweite Person der heiligen Dreieinigkeit, Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt in diese Welt in Fleisch und Blut und wird Mensch. Es gibt den Kosmos und Gott sendet seinen Sohn in unsere Welt hinein. Und ich möchte sagen, Weihnachten ist kein heile Weltfest. Weihnachten ist kein heile Weltfest, als dass es vielleicht manchmal verkauft wird. Es gibt etwas an Weihnachten, das ist dunkel. Denn Weihnachten hat mit Dunkelheit zu tun. Weihnachten hat mit Dunkelheit zu tun, weil die Welt, in der wir leben, mit Dunkelheit zu tun hat. Es gibt Leid in dieser Welt und es gibt Böses in dieser Welt. Und es gibt Menschen, die anderen Menschen Böses tun. Und es gibt Sünde auf der Welt. Und es gibt Sünde in unseren Herzen. Die Schrift geht so weit zu sagen, dass alle Menschen Sünder sind. Wir leben in einer gefallenen Welt und manchmal fällt diese Welt auf uns drauf. Oder zumindest fühlt es sich so an. Beispiel Krankheit. Ja, vielleicht denkt jemand an eine kürzliche Diagnose vom Arzt, die er erhalten hat, oder die jemand erhalten hat, den er kennt. Oder jemand denkt an die bevorstehende Diagnose bei sich selbst oder beim nahestehenden Menschen. Oder vielleicht werden wir oder auch Menschen, die wir kennen, an Weihnachten einfach daran erinnert, wie kaputt und zerstritten unsere Familien sind. Also Weihnachten ist kein heile Weltfest und es kann uns schmerzhaft bewusst machen, warum das erste Weihnachten, von dem wir eben gerade gelesen haben, warum das erste Weihnachten so nötig war. Weihnachten kann uns bewusst machen, warum das erste Weihnachten so nötig war. Um uns und in uns ist Finsternis. Aber Weihnachten bedeutet, dass das Licht in die Finsternis gekommen ist. Und das Licht ist Jesus Christus selbst. Das Licht kommt in die Finsternis. Wir wissen also, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, geboren von einer Jungfrau, in Fleisch und Blut. Und heute in der Predigt soll es darum gehen, warum Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Und ich bitte aufzuschlagen, Lukas Kapitel 4, und ich lese die Verse 16 bis 22. Lukas 4, die Verse 16 bis 22. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ich verkündige das Wort Gottes heute unter dem Titel die Mission Christi. Ich habe drei Gliederungspunkte. Erstens, zurück zu den Wurzeln, Verse 16 und 17. Zweitens, die Mission, Verse 18 und 19. Und drittens, die Erfüllung, Verse 20 bis 22. Ich wiederhole nochmal, der Titel der Predigt lautet Die Mission Christi. Erstens, zurück zu den Wurzeln, Verse 16, 17. Zweitens, die Mission, Verse 18 und 19. Und drittens, die Erfüllung, die Verse 20 bis 22. Also erstens, zurück zu den Wurzeln. Jesus kommt zurück in seine Heimatstadt Nazareth. Er ist zu dem Zeitpunkt ca. 30 Jahre alt. Dem voraus ging seine Taufe, die Salbung mit dem Heiligen Geist und auch die Versuchung durch den Teufel in der Wüste. Ja, das sind die Kapitel vor Kapitel 4, beziehungsweise die Versuchung durch den Satan, sind die Verse 1 bis 13 in Lukas 4. Und dort, wo Jesus nun auftritt, in seiner Heimatstadt, dort war er bekannt. Man kannte ihn dort. Das heißt, es ist der Ort, an dem er erzogen worden war. Er ist dort aufgewachsen und nach seiner Gewohnheit ging er in die Synagoge am Sabbattag. Also heute würden wir sagen, um einen Vergleich zu ziehen, da ist jemand in einer Gemeinde aufgewachsen als Kind und als junger Mann, ist dann eine Zeit lang weg gewesen und kommt wieder zu Besuch in seine Heimatgemeinde und geht nach seiner Gewohnheit in den Gottesdienst an einem Sonntag. Ja? Also die Leute kannten ihn dort, es ist die Gemeinde, in der Jesus aufgewachsen ist. Ja, und es wird ihm die Buchrolle gegeben, also muss sich so eine Art Schriftrolle vorstellen, so eine Art Pergament. Das war das Alte Testament oder Teile des Alten Testaments. Und Jesus rollt es auf und er sucht die Stelle, die er finden möchte, und er findet sie auch. Und das ist aus dem Propheten Jesaja, ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Und Jesus liest diesen Vers vor. Und es war dann so, dass er dafür dann aufgestanden ist für die Schriftlesung. Und das ist also der Anfang. Und es ist einfach wichtig auch für zu merken am Ende, was der Charakter ist, wenn jemand wo aufgewachsen ist, man kennt ihn und er kommt wieder als eine Art Rabbi. Und das war auch schon nun der erste Punkt. Und zum zweiten Punkt in der Überleitung möchte ich nun das auch nochmal vorlesen, was Jesus dann vorgelesen hat, das Zitat aus Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und hier benennt Jesus seine Mission, das sind die Verse 18 und auch Vers 19. Zu Beginn Vers 18 sagt er über sich, weil er legt es ja nachher auf sich selbst aus, dass er gesalbt ist mit dem Heiligen Geist, dass er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. In Lukas 3, Vers 22 heißt es, und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Also Jesus ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die dritte Person der Dreieinigkeit erfüllt die zweite Person der Dreieinigkeit, um die erste Person der Dreieinigkeit zu verherrlichen. Und dann nennt Jesus sechs Dinge. Sechs Dinge gehören zu seiner Mission. Und diese sechs gehen wir jetzt im zweiten Gliederungspunkt durch. Das erste, was er sagt, ist, ich bin gekommen, um den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Ich bin gekommen, um den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Und Jesus meint drei Dinge mit den Armen. Er meint einmal die materiell Armen, die wenig Geld haben, dann meint er die geistig Armen, die wenig Intelligenz haben, und dann meint er die geistlich Armen, die nichts vorzuweisen haben vor Gott. Ja? Nun zu den materiellen Armen. Das ist eine arme Stadt, in der er ist. Jesus ist selber auch arm aufgewachsen. Er weiß also, wovon er spricht. Und es ist wichtig für uns zu bemerken, dass im Christentum, zumindest von dem Anspruch, den wir haben, dass arme Menschen innerhalb der Christenheit nicht benachteiligt werden. Also es gibt nicht, wie vielleicht in anderen Religionen, kein Zwei-Klasse-Christentum, wo die Reichen irgendwie geistlicher und besser gestellt sind und die Ärmeren weniger gut und so eine Art zweite Klasse Christsein leben. Das Neue Testament macht in einigen Stellen darauf aufmerksam, dass dies nicht sein darf in der Gemeinde. Wir denken an Jakobus oder an Johannes und wenn ein reicher Mann reinkommt, wie man mit ihm umgeht. Also arme Menschen dürfen nicht benachteiligt werden in der Gemeinde. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, dass sie von Gott in besonderer Weise begünstigt sind. Ja, wir denken an 1. Korinther 1 zum Beispiel, was uns zum zweiten Punkt bringt, nämlich die geistig Armen. Der Herr sagt durch seinen Apostel Paulus, ich habe das Törichte der Welt erwählt. Ja? Und schaut doch mal eure Berufung an, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Also Gott neigt sich in besonderer Weise den materiell und geistig Armen zu. Und in noch besonderer Weise neigt er sich den geistlich Armen zu, die geistlich Armen. Jesus hat auch die Bergpredigt gehalten. Und wie beginnt die Bergpredigt? In Matthäus 5, Vers 3. Der erste Satz der Bergpredigt lautet, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, das sagt dieser gleiche Jesus, der auch hier sagt, dass er gekommen ist, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Ja, das heißt, unser Gott ist ein Gott, der sich den Armen zuwendet. Den materiell Armen, den geistig Armen und den geistlich Armen. Um was zu tun? Um ihnen die frohe Botschaft zu verkündigen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Was ist die frohe Botschaft? Ja, die frohe Botschaft ist, dass Jesus selber in diese Welt gekommen ist, um sein Leben zu geben für Sünder, um an einem Kreuz zu sterben und die Strafe und die Schuld und die Sünde derer, die an ihn glauben würden, stellvertretend für sie zu tragen. Ja, sodass Gottes Zorn getilgt ist, wir versöhnt werden können mit Gott, weil unsere Strafe auf jemand anderem lag, nämlich auf dem Gottmenschen Jesus Christus. Und das ist die frohe Botschaft. Versöhnung mit Gott ist möglich durch seinen Sohn Jesus Christus. Das Zweite, was Jesus vorhat zu tun oder was er in seinem Mission Statement benennt, ist es, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Jesus ist gekommen, um zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Ich habe mir gefragt in der Vorbereitung, was bedeutet es, ein zerbrochenes Herz zu haben? Oder wann benutzen wir das heute? Ich denke, ein zerbrochenes Herz ist jemand hat ein zerbrochenes Herz, wenn er Kummer hat oder wenn er traurig ist, in besonderer Weise, wenn Erwartungen enttäuscht wurden. Als Anwendung möchte ich dazu sagen, ich glaube, dass Jesus zerbrochene Herzen in folgender Weise heilt. Dadurch, dass einem zerbrochenen Herz, das an Jesus glaubt, Vergebung der Schuld widerfahren ist, was ich eben gerade erklärt habe mit der frohen Botschaft, weiß man, weil mir vergeben ist, kann ich auch anderen vergeben. Ja? Also dann der Grund, warum mein Herz zerbrochen ist, den kann ich sozusagen neutralisieren, indem ich vergebe. Oder auch, weil mir vergeben ist, kann ich auch selber um Vergebung bitten. Und insgesamt in Gottes Souveränität ruhen und wissen, dass mir alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ja, Jesus ist gekommen, um die zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Ein dritter Grund, warum Jesus gekommen ist, ist es, um Gefangenen Befreiung zu verkünden. Jesus ist gekommen, um Gefangenen Befreiung zu verkünden. Und das ist die Befreiung von der Gefangenschaft der Sünde. Also Jesus vergibt uns unsere Sünden durch die frohe Botschaft, aber er befreit uns auch von der Kraft der Sünde und er befreit uns auch von den Konsequenzen der Gefangenschaft der Sünde. Christen, Menschen, die an Jesus glauben, sind nicht länger Sklaven der Sünde, sie sind nicht länger in der Gefangenschaft der Sünde, sondern sie sind Sklaven Jesu Christi geworden und somit Sklaven der Freiheit. Zweiter Grund innerhalb der Befreiung der Gefangenschaft ist es, dass Jesus uns befreit von der Knechtschaft der Todesfurcht. Der Hebräerbrief in Kapitel 2 sagt, dass Jesus gerade gekommen ist, um uns frei zu machen von denen, die ihr ganzes Leben lang aufgrund von Todesfurcht in Knechtschaft gehalten worden sind. Ja, die Schrift geht also davon aus, dass Menschen in Knechtschaft sind, weil sie Todesfurcht haben. Wir als Erlöste, die wir an Jesus Christus glauben, wissen, dass es mit dem Tod für uns nicht zu Ende ist, sondern dass wir eine leibliche Auferstehung haben werden, ähnlich derer, die Jesus hatte, und dass wir in Ewigkeit bei Gott leben werden und wir deswegen keine Todesfurcht haben müssen, weil Gott uns ewiges Leben schenkt und eine leibliche Auferstehung. Ein vierter Grund, warum Jesus gekommen ist, ist es, damit die Blinden wieder sehend werden. Jesus ist gekommen, damit die Blinden wieder sehend werden. Ja? Das hat er in einem sehr sprichwörtlichen Sinne gemacht. Es gibt viele Berichte von Wundern, die Jesus vollbracht hat. Er hat Menschen, die tatsächlich blind waren, auch wieder Augenlicht gegeben. Für uns heute, denke ich, können wir sagen, dass Jesus uns geistliche Augen gibt. Die Bibel sagt, dass die Menschen, die nicht den Sinn des Christus haben, nicht den Heiligen Geist haben, geistlich blind sind. Paulus spricht einmal im 1. Korintherbrief Kapitel 2 von dem natürlichen Menschen und dem geistlichen Menschen. Und er sagte, der natürliche Mensch ohne den Geist Gottes, der versteht nicht, was vom Geist Gottes ist und kann es auch nicht verstehen. Aber der geistliche Mensch, dem die Augen aufgetan wurden durch den Glauben, durch den Heiligen Geist, der kann geistliche Dinge, Wahrheiten über Gott, Wahrheiten über Jesus, der kann geistliche Dinge erkennen und auch geistlich beurteilen. Ja. Jesus ist gekommen, um uns geistlich blinde Menschen geistliches Augenlicht zu geben, durch seinen Geist und durch seinen Dienst. Der fünfte Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, ist es, um Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Ich bin gekommen, um Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und das ist eine Nachricht für alle die, die zerschlagen wurden oder sich selber zerschlagen haben. Ja? Christus gibt uns die Kraft, zu vergeben. Christus gibt uns die Kraft, mit der Sünde zu brechen in unserem Leben. Und diese beiden Dinge, ich denke, sind das, was viel davon ausmachen würde, unsere Zerschlagenheit zu beenden. Wenn wir wirklich den Menschen, die gegen uns gesündigt haben, vergeben würden, wenn wir frei dazu wären und wenn wir mit der Sünde in unserem eigenen Leben tatsächlich brechen würden, denke ich, wäre viel von der Zerschlagenheit, die wir in unserem Leben haben, wäre dann weg, viel würde dann wegschmelzen. Und Christus gibt Kraft für einen Neuanfang. Und das führt uns zu dem letzten und sechsten Unterpunkt. Jesus ist gekommen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Hier bezieht er sich auf das sogenannte Jubeljahr. Das Jubeljahr war etwas, das Gott eingesetzt hat in 3. Mose 25. Da ging es eigentlich um Immobilien. Und zwar bedeutete das, wenn nach 7 mal 7 Jahren, also nach 49 Jahren, wurden Leuten die Schulden erlassen. Also wenn jemand da, sag mal, Mietschulden hatte oder Pachtschulden, wurde den Leuten das erlassen. Und das sollte dienen als ein Hinweis darauf, auf Gottes Gnade, wie er Schuld vergibt. Und Jesus bezieht sich hier durch Jesaja auch darauf und sagt, ich bin gekommen, um dieses Jubeljahr, dieses Gnadenjahr zu verkündigen. Ja, das ist ganz nett, das am Ende eines Jahres auch nochmal zu hören. Aber ich möchte sagen, als Christen, denen alle ihre Sünden vergeben sind, da haben wir immer Jubeljahr. Für uns ist jedes Jahr ein Jubeljahr, auch das Jahr 2017, weil uns unsere Sünden durch Jesus vergeben sind. Nachdem Jesus das dann vorgelesen hatte, geht es dann weiter, Vers 20, und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen, ist diese nicht der Sohn Josefs? Wir kommen zum letzten Punkt, Punkt 3, die Erfüllung, Verse 20 bis 22. Das erste Mal interessant in Vers 20, Jesus hat dann vorgelesen und dann setzt er sich hin. Damals war das so in den jüdischen Gottesdiensten, dass in der Regel die Gottesdienstbesucher standen. Der Rabbi, der die Schriftlesung gemacht hat, stand auch, aber wenn er dann gepredigt hat, also eigentlich den Kommentar zu seiner Schriftlesung gegeben hat, seine Auslegung, dann hat er sich hingesetzt. Und manchmal war der Stuhl auch erhöht, da kommt auch das Wort Lehrstuhl auch her. Also der dann gelehrt hat, der saß dann, also genau umgekehrt wie heute. Ihr sitzt und ich darf stehen. Genau. Und dann in Vers 21 sagt Jesus, das, was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, das hat sich jetzt erfüllt vor euren Ohren. Lesen vor euren Augen, da steht eben nicht Augen, vor euren Ohren. Und ich möchte sagen, was Jesus damit sagt ist, und so haben wir ihn auch verstanden, das wird auch, wenn man das noch weiterliest, in dem Kapitel auch deutlich, Jesus hat damit gesagt, ich bin der Messias, ich bin der Erlöser, ich bin der Erretter, von dem Jesaja gesprochen hat. Und jetzt erinnern wir uns nochmal, Stichwort Heimatort, Heimatgemeinde, sie kannten ihn von klein auf. Das war ein ganz schöner Hammer für die Leute. Das war für die damals vielleicht ungefähr so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Jesus, der gerade zum zweiten Mal wiedergekommen ist. Ich habe das in der Offenbarung gelesen, das bin ich. Also wenn ich das jetzt sagen würde, dass ich Jesus bin, der jetzt wiedergekommen ist, um die Welt zu richten, und so ungefähr war das für die damals, was Jesus gemacht hat. Ja? Also wie würdet ihr das finden, wenn ich das sagen würde? Komisch, ne? Ein bisschen komisch, ja. Komm, Lars. Geh mal zur Mama heute, ne? Ja, ein bisschen komisch. So, jetzt aber der Unterschied. Jesus war wirklich der. Ja? Jesus ist wirklich der Messias. Das ist der Unterschied. Ja? Und das ist ganz wichtig auch zu erkennen, nämlich, also muss auch sehr demütigend gewesen sein, das zu hören, weil ja Jesus dann ja gesagt hat, ihr seid die Armen, ihr seid die Blinden, ihr seid die Gefangenen, ihr seid die Zerschlagenen. Ja, das gehört auch eine gewisse Demut dazu, sich das sagen zu lassen, sich das anzuhören, gerade von diesem Jesus, der doch der Sohn Josef ist, den wir doch alle kennen. Ja. Aber es ist auch, was es bedeutet ist, wenn Jesus der Erlöser ist und Jesus ist der Erlöser, dann ist Jesus der Erlöser und nicht wir. Ja. Also Jesus ist der Messias, nicht wir. Jesus ist der Retter, nicht wir. Jesus ist der Erlöser, nicht wir. Und Vers 22, alle wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Die Worte der Gnade. Ja? Es sind Worte der Gnade. Gnade ist unverdiente Güte. Es sind Worte der Gnade. Unser Gott ist ein Gott der Gnade. Es sind Worte der Gnade und sie gelten auch uns, wenn wir daran glauben. Ja? Und Weihnachten zu feiern bedeutet, ergriffen zu sein von dieser Gnade, wie sie uns im Evangelium geoffenbart wurde. Ja? Das ist die wahre Weihnachtsfreude. Das ist auch die wahre Weihnachtsruhe. Das ist eine Weihnachtsruhe für geschundene Seelen, gerade weil es nicht auf uns ankommt. Weil wir nicht der Mittelpunkt der Geschichte sind. Wir sind auch nicht der Hauptcharakter der Geschichte. Wir sind aus Gottes Gnade Nebendarsteller in der großen Geschichte, dessen Hauptcharakter Christus selbst ist. Und es ist das weinende Kind in der Krippe, das zum blutenden Mann am Kreuz wird. Es ist das weinende Kind in der Krippe, das einmal als auferstandener Erlöser all unsere Tränen mit seinen durchbohrten Händen abwischen wird. Frohe Weihnachten euch allen. Amen. Wir singen Lied 49, Tochter Zion.